So, guten Abend. Seid willkommen. Wir wollen, dass Gott sich verherrlicht. Amen. Das heißt, Herrlichkeit, das heißt, Gott ist tastbar, greifbar. Das heißt zum Beispiel von Jesus, er heilte die Kranken und offenbarte so seine Herrlichkeit. Oder er trieb Dämonen aus und offenbarte so seine Herrlichkeit. Also Offenbarung der Herrlichkeit Gottes hat etwas mit Sichtbarkeit, mit Sehen können zu tun. Es jährt sich in der kommenden Woche zum 100. Mal. Welches Datum? Zum 100. Mal am 14. März jährt sich was zum 100. Mal? Hä? Was? Erweckung? Nein, das war noch ein bisschen eher. 100 Jahre am Mittwoch, 100-jähriger Tag, der Untergang der Titanic. Titanic. Ich habe es gelesen, über den Hochmut und den Stolz der Leute. Untergang der Titanic, das war für mich Auslöser für diese Predigt heute Abend. Und wir gucken uns erstmal nicht den Titanic-Film an, wie wir ihn so aus dem Kino kennen, sondern einfach einen anderen Bericht, was so vor 100 Jahren in der Gesellschaft abging und was so gedacht wurde. Michael.
Zwölf, Olympia in Stockholm. So viel Athleten wie noch nie. Im Programm Seilklettern der Damen und Tauziehen der Herren. Und schon damals gilt, dabei sein ist alles. Untergang des Kaiserreichs in China. Mehr als 1000 Jahre Tradition gehen unblutig zu Ende. Die neue Republik gibt sich militärisch und schneidet alte Zöpfe ab. Das größte Schiff der Welt auf seiner ersten und letzten Fahrt. Die Titanic. Kapitän Smith wählt die nördliche Route über den Atlantik. Eine verhängnisvolle Entscheidung. Das Wrack der Titanic am Ende des Jahrhunderts in fast 4000 Metern Tiefe. Mit ihrem Untergang starb eine Illusion.
Die damalige Vorstellung war, dass die Titanic unsinkbar sei. Sie wurde gebaut, um die Natur und damit Gott zu übertreffen.
10. April 1912. Im Hafen von Southampton wird der Ozeanriese für die Jungfernfahrt gerüstet. Mehr als 1000 Passagiere gehen an Bord des größten Schiffes der Welt. Streng getrennt nach Klassen. Millionäre ebenso wie hunderte von armen Immigranten. Gemeinsam haben sie das Ziel der Reise, New York. 10 britische Pfund kostet die Fahrt dritter Klasse ins gelobte Land. Dafür gibt es eine Schlafgelegenheit tief unten im Bauch der Titanic.
Wir fuhren dritter Klasse, weil mein Vater fast sein ganzes Geld für ein Haus in Kansas ausgegeben hatte und dort einen Tabakladen aufmachen wollte.
Der höchstbezahlte Kapitän der Welt, der Brite Edward Smith. Um 12 Uhr mittags verlässt die Titanic den Pier. Ein unsinkbarer Koloss, so heißt es. Für Smith der krönende Abschluss einer langen Karriere. Nach dieser Überfahrt will er in Rente gehen. Das Leben an Bord, selbst für die dritter Klasse Passagiere ungewohnter Luxus. Die Welt der erster Klasse Reisenden.
Das war höchster Luxus, den jeder erster Klasse Passagier für sich beanspruchte. Das war gar nicht so außergewöhnlich für sie. Es war wie in einem Luxushotel in London, so wie dem Ritz. Das entsprach ihren Gewohnheiten. Eben Erstklassiges in Reinform.
Grüße an die Daheimgebliebenen vom luxuriösesten Schiff der Welt. Das Mitteilungsbedürfnis der Passagiere sorgt in der Funkstation für Hochbetrieb, ein gefährlicher Zeitvertreib. Die eingehenden Eiswarnungen finden bei den Funkern kaum Beachtung. Die Maschinen machen volle Fahrt. Das Schiff durchpflügt den Nordatlantik in der Nacht zum 15. April mit Höchstgeschwindigkeit. Kurz vor Mitternacht erblickt der Ausguck einen Eisberg. Verzweifelte Manöver. Ein Beben geht durchs Schiff. Eisbrocken an Deck.
Da spielten ein paar Männer Fußball mit den Eisbrocken und erster Klasse Passagiere schauten ihnen zu. Man wusste zwar, dass was passiert war, doch man glaubte, dass der Schaden schnell behoben würde, dann ginge es schon weiter.
Tief unten dringt das Wasser durch die Bordwände und überflutet schon die Kesselräume.
Als mein Vater erfuhr, was passiert war, sagte er zu meiner Mutter, hol die Kinder schnell aus dem Bett und bring sie an Deck.
Noch herrscht Ruhe an Bord. Viele der Passagiere haben den Zusammenstoß gar nicht bemerkt. Doch auf der Brücke hat Captain Smith bereits die furchtbare Gewissheit, die Titanic ist verloren. Nur für die Hälfte aller Passagiere ist in den Rettungsbooten Platz.
Er muss innerlich zusammengebrochen sein. Der Captain überblickte die Lage nicht und verlor kostbare Zeit.
Leuchtraketen. Hoffen auf Rettung durch Schiffe in der Nähe. Viel zu spät erteilt der Kapitän den Befehl, Notsignale zu morsen. Das Schiff läuft voll.
A lot of people thought it was unsinkable and so didn't bother to move, just stayed where they were.
Viele Leute glaubten immer noch, es sei unsinkbar und kümmerten sich nicht weiter drum. Doch mein Vater hatte eine Vorahnung, weil er uns sofort da unten rausgeholt hat. Er hatte im Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren würde.
Kampf um die Rettungsboote. Frauen und Kinder zuerst, dann die Männer. Doch auch jetzt noch werden die Regeln der Klassengesellschaft eingehalten.
Die Männer aus der ersten und zweiten Klasse kamen zuerst dran. Mein Vater hat es nicht geschafft.
Unter Deck in der dritten Klasse bricht Panik aus. Verängstigte Passagiere suchen einen Weg nach draußen. Besatzungsmitglieder halten sie auf.
Ich finde es furchtbar, dass sie nicht die gleichen Chancen hatten wie die Millionäre.
Aber es bleiben auch Millionäre zurück. Isidor Strauss zum Beispiel will keinem einen Platz wegnehmen. Seine Frau Ida geht mit in den Tod. John Jacob Astor setzt seine schwangere Frau in eines der Boote. Sich selbst rettet er nicht. Benjamin Guggenheim will wie ein Gentleman sterben und zieht sich mit einer Flasche Champagner zurück.
Und dennoch blieben so viele Frauen und Kinder auf der Titanic. Plötzlich kamen sie wie Ameisen aus ihren Höhlen auf die Decks, die voll mit Menschen waren. Aber Rettungsboote gab es nicht mehr.
Ich glaube, am Ende wussten alle, dass es keine Rettung gab. Es kam zur großen Panik. Vor allem die Frauen und Kinder haben fürchterlich gelitten. Es war hoffnungslos.
They tried to get away from the water as much as possible and climbed higher and higher and higher.
Sie versuchten so lange wie möglich dem Wasser zu entgehen und auf das hoch aufragende Heck zu klettern. Doch dann brach die Titanic in zwei Teile und das Heck vibrierte so stark, dass sie abgeschüttelt wurden. Viele Tote und Schwerverletzte trieben im Wasser.
Für mich ist es einfach ein grauenhaftes Bild, diese letzten Minuten, weil ich immer den Untergang meines Vaters vor Augen habe.
Um 2.20 Uhr versinkt das größte Schiff der Welt in den Fluten des Atlantik. Mit ihm 1.495 Menschen. Erst nach Stunden werden die 712 Überlebenden von einem anderen Schiff geborgen. Bis in den Tod gilt das Klassenprinzip. Es überleben 2/3 der Ersten, die Hälfte der Zweiten, doch nur ein Viertel der dritter Klasse Passagiere.
Mit der Titanic sank auch der blinde Glaube an die Technik. Wenn heute jemand sagt unmöglich, kann man ihm ein Schlagwort entgegenhalten: Titanic.
Titanic. Letzte Woche. Das irgendwo las, irgendein E-Mail, glaube ich, war es gewesen. Da war dann jetzt das Thema für den heutigen Gottesdienst geboren und auch für den gestern in Michelstadt, obwohl es dort etwas anders war, wie ich es dort auch vorgetragen habe und rübergebracht habe. Und wir sehen hier, wir schlagen der Natur Gott ein Schnäppchen, wir überlisten sie, unsinkbar. Es gibt etwas Ähnliches, lange vor Titanic, und zwar geschrieben in Jesaja 28. Jesaja 28, Vers 1. Da heißt es: Wehe der stolzen Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales der vom Wein Bezwungenen. Und Gott sagt: Siehe, einen starken und mächtigen hat der Herr, wie ein Hagelwetter, wie ein verheerender Sturmwind, wie ein Unwetter gewaltiger, überflutender Wasser reißt er zu Boden mit Macht. Mit Füßen wird zertreten die Stolze der Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales ergeht es wie dessen Frühfeige vor der Obsternte. Kaum ist sie in der Hand dessen, der sie erblickt, da verschlingt er sie. Also ihr wisst, Frühfeigen, so, es gibt die Vorfeigen und dann die Frühfeigen, das erste oder der zweite Ansatz von guter Frucht. Ein Feigenbaum bringt dreimal im Jahr Frucht, die Vorfeigen, Frühfeigen und Spätfeigen. Das heißt, wenn ein Feigenbaum keine Vorfeigen hat, dann ist er ein unfruchtbarer Baum. Deshalb, als Jesus den Feigenbaum verflucht, da heißt es, es war nicht die Zeit der Feigen. Klar, weil die Zeit der Feigen ist die Zeit der Spätfeigen. Das sind die fleischigsten, die leckersten, die besten. Aber wenn ein Baum keine Vorfeigen hat, ist er ein unfruchtbarer Baum. Von daher hat Jesus ihn auch verflucht und er sagt, der behindert das Land, der muss weg. Niemand esse in Zukunft von dir. An jenem Tag wird der Herr der Herrscher für den Überrest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz sein oder werden. Also wir sehen hier Ephraim, er sagt der stolzen Krone Ephraims, und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales. Also auf diesem Berg in Samaria war die Hauptstadt Samarias von Ephraim. Es war die Hauptstadt Samaria. Und die Bewohner, sie hatten eine Katastrophe erlebt. Ihre aus Ziegelstein gebauten Häuser und die mit Holz aus Maulbeerbalken versehenen Häuser, sie waren zerstört worden aufgrund von Hochmut und Stolz und nicht umkehren wollen zu Gott. Und statt in ihrer Katastrophe umzukehren und zu sagen, wir ändern unser Verhalten, wir ändern unseren Weg, wir wenden uns Gott zu. Gehen Sie her, wenn wir das mal anschauen, in Jesaja 9. In Jesaja 9 heißt es, Vers 8, ja, es wird die Bewohner von Israel und die Einwohner Samarias treffen. Voller Hochmut prahlen sie. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Unsere Häuser aus Ziegelsteinen sind zwar zerstört, doch jetzt bauen wir neue aus Quadersteinen. Die knorrigen Maulbeerbäume wurden alle gefällt. Was soll's? Wir pflanzen Zedern dafür an und machen Balken aus Zedernholz. Also, sie sind trotzig, stur, unbeugsam, uneinsichtig, unbelehrbar. Und sie sagen ganz klar und deutlich, beugen werden wir uns nicht. Wir werden uns nur besser verschanzen. Wir werden uns nur bessere, stabilere Häuser bauen. Und dann wird uns nichts mehr passieren. Aber Gott wollen sie nicht. Ich habe gedacht, so ein ähnliches Bild wie mit der Titanic, was wir gerade gesehen haben, unsinkbar. Man hat diese Titanic damals mit wenigen Rettungsbooten versehen. Der Grund war, dass die Erbauer des Schiffes sagten, wir brauchen nicht mehr Rettungsboote, weil dieses Schiff ist unsinkbar. Ein unsinkbares Schiff braucht keine Rettungsboote. Also machen wir vorschriftsmäßig ein paar Rettungsboote drauf. Und da passten auch nur eine gewisse Anzahl von Leuten drauf. Also es wurde gesagt, ein unsinkbares Schiff braucht keine Rettungsboote. Und so, wir sehen, mit welchem Verhängnis es war. Wir sind unzerstörbar, uns kann nichts passieren. Uns wird es nicht treffen. Und wenn wir dann in die Bibel reinschauen, und auch hier im Bereich von Samaria, da heißt es, dass die Leute von Ephraim mit ihrer Hauptstadt Samaria, dass sie total stolz waren und sagten, wir sind unzerstörbar, da brauchen wir auch keinen Gott, da brauchen wir auch keinen Gott, der uns zur Buße ruft oder zur Umkehr ruft, das brauchen wir alles nicht, denn wir sichern uns mit unserer Stärke, mit unserer Kraft so ab, da kann kein Gott was gegen machen. Dasselbe wie bei der Titanic. Und wir wissen, wenn ihr das nachlest, in der Geschichte der Könige, der Chroniken Israels, dann seht ihr das innerhalb kurzer Zeit, wie Gott es angekündigt hatte. Der Feind kommt, Gott zieht sich zurück von Ephraim, überlässt sie sich selbst, überlässt sie dem Feind. Es heißt sogar an einer Stelle, er reizt den Feind, greift sie an. Und der Feind greift sie an und der Feind nimmt diese Krone, das Haupt von Ephraim, ihr Stolz, ihre Hauptstadt, der Feind geht und macht alles nieder. Interessanterweise, die Bibel bezeichnet Stolz hier als eine Krone, die ihr in reinigender Strom, geboren um frei zu sein, dabei wart und das Seminar durchgemacht habt. Ihr wisst, dass so eine Einheit an dem Dienstwochenende auch bezüglich Stolz war und Stolz ist in diesem Zusammenhang. Und Gott sagt, ihr habt auf eurem Haupt eine Krone und diese Krone heißt Stolz. Und ich will versuchen, einen Brückenschlag zu uns zu machen, denn wir alle waren einmal ohne Christus, fern aller Verheißungen Gottes, hatten mit ihm nichts am Hut und dann, wie Titus Brief schreibt, dann kam die Güte und die Milde Gottes in unser Leben und wir wurden errettet, wir wurden gerechtfertigt, wir wurden verherrlicht, Römer 8 sagt das alles und so weiter. Und die Schrift sagt auch im Psalm 103, Vers 4, dass wir eine Krone von Gott bekamen. Im Psalm 103, Vers 4 heißt es, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und mit Erbarmen. Wir haben hier gesehen, bei dem Sturz bezüglich Ephraims, Samarias, dass Gott sagt, die, die übrig bleiben, die nicht diese Haltung haben, des Stolzes, diese Leute, die Gott achten, Gott respektieren, Ehrfurcht vor ihm haben, diesen Leuten werde ich selber, der Herr, eine Krone sein. Gott wünscht sich, dass wir eine Krone auf unserem Haupt haben. Er möchte, dass wir ihn als Krone auf unserem Kopf haben. Was bedeutet das? Eine Krone, ich habe mir es mal so notiert, das, womit du oder worin wir, du und ich uns rühmen, das ist deine, das ist unsere Krone. Das, worauf wir stolz sind, das tragen wir zur Schau. Das ist unsere Krone. Ich will heute Abend uns zeigen, dass wir an unserer Krone erkannt werden. Als zweiten Punkt hatte ich mir so aufgeschrieben, deine Krone verrät auch, wem du dienst. Das ist sichtbar. Im Psalm 138, Vers 6 sagt Gott, ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Also Gott macht klar, du wirst an deiner Krone dein Hochmut, dein Stolz erkannt. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitete und auch gestern Nachmittag so Zeit darüber mit Gott verbrachte, dann sprach der Heilige Geist zu meinem Herzen und er sagt, weißt du, es ist nicht nur so, dass Gott sieht, was auf unserem Kopf ist, sondern der Teufel und seine Dämonen, sie sehen auch, was auf unserem Kopf ist. Sie sehen, welche Krone wir tragen. Sie sehen, worin oder womit wir uns gekrönt haben. Das sehen sie. Jemand sagte, aber der Teufel kann doch keine Gedanken lesen. Das geht doch gar nicht. Ich spreche auch nicht von Gedanken lesen. Der Teufel bietet dir und mir an, nachdem wir gekrönt worden sind mit Gnade und Barmherzigkeit Gottes, Gott als Krone auf unser Haupt bekommen, kommt der Teufel und bietet uns an, stolz zu sein. Stolz auf was wir leisten, was wir schaffen. Und die Bibel sagt nicht, dass es so ist, dass wir sagen, ach, alles ist Käse, alles ist Mist. Nein, nein. Es geht nur darum, wem gebe ich die Ehre? In der Schrift heißt es zum Beispiel, dass der Herr sagt, wenn du aber in das Land gekommen bist, das der Herr dein Gott dir gegeben hat, dann vergiss nicht, dass es der Herr dein Gott ist, der dir Kraft und Gesundheit gegeben hat, ein Vermögen zu schaffen. Es ist also nicht deine Intelligenz, es ist nicht deine Versicherung, es ist nicht deine gute Ausbildung, dein gutes Training, deine gute Meinung. Es ist der Herr, dein Gott, der dir Gnade, Gunst gegeben hat, damit du das besitzt, hast, haben kannst, was du eben jetzt auch hast. Er hat dir Kraft und Gesundheit dazu verliehen. Ein Gedanke noch, ein paar Gedanken zu Stolz. Stolz, die Definition von Stolz ist eine zu hohe Meinung von sich selbst haben, Hochmut, Arroganz. Wikipedia sagt, das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst. Ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf das, was ich mir geschafft, errungen habe. Wir lasen hier in Ephraim, in Jesaja, dass Gott sagt, es ist eine Stolz ist eine Krone. Wir wollen kurz noch mal anschauen, Eigenschaften von Leuten mit Stolz. Leute, die stolz sind, sind im Irrtum in ihrer Sichtweise. Das geht hin bis zu falschen Visionen. Stolze Menschen, die gerne auch Einblicke in Gottes Reich haben wollen, die vielleicht auch in Geistesgaben dienen wollen und die einfach sehen, andere geistliche Leute, sie dienen im Geist, aber der Stolze sagt, wenn ich jetzt nicht auch hergehe und zeige, was Gott mir gezeigt hat, dann bin ich ja schon wieder benachteiligt. Dann bin ich ja nicht so viel wert wie der andere. Der Stolze, er fängt an, Visionen auch weiterzugeben und die manchmal irrtümlich sind. Und da kommen, ach, da kommt manches Mal Kraut und Rüben bei raus. Ich spreche nicht mal von Visionen, wenn jemand an Hunger leidet und sagt, ich sehe eine Bratwurst. Da gibt es andere, die sehen dann einen Döner. Aber die Bibel sagt, es ist ein Irrtum in ihrer Sichtweise. Falsche Visionen werden von solchen Leuten produziert. Interessanterweise auch bei den Geistesgaben heißt es, dass Gott sagt, ihr, die ihr geistlich seid, oder was die Geistlichen angeht, so, 1. Korinther 12, was aber die Geistlichen betrifft, bei uns steht in der Bibel, was die geistlichen Gaben angeht, aber eigentlich, was die Geistlichen angeht, weil er spricht davor, dass es seelische Leute gibt im Gläubigsein in der Gemeinde, es gibt seelische Leute und es gibt geistliche Leute. Und Paulus geht dann und sagt, was die Geistlichen angeht, da geht er mit ihnen auf die geistlichen Gaben ein. Der aber seelisch ist oder auch stolz ist, der hochmütig ist oder vielleicht auch arrogant ist, dieser Mensch, er will aber auch irgendwie angesehen werden durch Impulse oder Worte oder Eingebungen, Worte der Erkenntnis, der Weisheit, wie auch immer, wie es die Geistlichen tun, möchte weitergeben und da kommen falsche Signale sehr oft dabei heraus. Wenn wir uns Jesaja 28 anschauen, ihr könnt das Kapitel da mal ganz durchlesen, heute Abend oder auch morgen. Sie stolpern, stolze Leute, sie stolpern im Gericht. Vers 8, Jesaja 28 sagt, sie haben Schmutz ist in ihrem Innern, kein Raum ist rein. Es sind Leute, die nach außen vielleicht, wie Jesus es sagt, übertünchte Gräber sind. Alles sieht paletti, alles sieht toll aus, aber innen voller Totengebeine. In voller Unrat. Stolze Leute haben in sich keinen reinen Raum. Keine Erkenntnis haben sie, kein Verständnis. Sie verachten Autoritäten. Und was ganz schlimm ist, sie haben einen Bund mit dem Tod. Das heißt, ein stolzer Mensch, wenn er nicht irgendwie gestoppt wird, dann wird er geistlich sterben, total sterben und das geht auch hin bis zu körperlichem Tod. Die Problematik bei einem stolzen Menschen ist natürlich die, dass du als Mensch ihn gar nicht stoppen kannst. Oder die Bibel dir auch eigentlich sagt, stoppe ihn nicht, denn wenn du ihn stoppen willst, auch als geistlicher Leiter, dann wird er sich umdrehen und versuchen, dich zu zerfetzen, gegen dich anzugehen, dich niederzumachen und dich in den Dreck zu ziehen. Ein Merkmal von stolzen Leuten. Und deshalb sagt Gott in der Bibel, stolze Leute sind sind Chefsache. Um stolze Leute kümmere ich mich selbst. Und das ist, muss ich sagen, für mich sehr beruhigend, weil ich denke so zurück, auch in die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, wie oft sind Leute gekommen und du hast nur gemerkt, dass es zwar, sie sind wie die stolzen Gockel oder wie der stolze Pfau durch die Gegend marschiert. Und sie denken noch, es ist alles okay und sie sehen gar nicht, dass alle Welt schon sieht, wie stolz und wie erhaben sie sind. Und wenn du sie korrigierst, dann habe ich die Erfahrung gemacht, was Gott wirklich sagt, du wirst attackiert, du wirst so ungefähr noch als der Dumme hingestellt und so weiter. Und deshalb, Gott sagt, um stolze Leute kümmere ich mich persönlich. Das ist Chefsache. Das freut mich, weil da habe ich wieder weniger zu tun. Oder wie auch immer du als Hauszellleiter oder wer auch immer du im Dienst bist, du hast weniger zu tun. Wenn der Chef sagt, ich kümmere mich, dann beruhigt mich das ungemein. Und wir werden auch noch sehen heute Abend, dass Gott eingreift. Und auch, warum er das tut. Warum lässt er den Stolzen nicht einfach laufen und zugrunde gehen, untergehen wie die Titanic? Warum lässt er das nicht einfach so geschehen? Vorweg möchte ich sagen, weil Gott auch den stolzen Menschen unsagbar lieb hat. Und weil Jesus auch für die Stolzen starb. Er starb auch für die, die stolz, hochmütig, arrogant sind, erhaben sind, eingenommen von sich selbst sind. Er liebt sie und er will auch, was sie betrifft, nicht, dass irgendeiner von ihnen verloren geht. Hallo? Er ist nicht daran interessiert. Sie haben einen Bund mit dem Tod. Sie verstecken sich gerne hinter ihren Lügen und sie leben ein Leben in Täuschung. Sie sind Spötter. Sie sind gebunden. Aber Vers 13 sagt, aber sie fallen rückwärts und werden zerschmettert. Es kommt dann irgendwann zu einem Fall. Dieser Stolz führt viele zur Rebellion. Wie äußert sich das? Sie lehnen jegliche Autorität ab. Mir hat keiner was zu sagen. Im geistlich-religiösen ist es dann so, ich brauche auch nicht, dass mir irgendjemand eine Ermahnung oder dergleichen gibt. Das brauche ich nicht, weil der Herr ermahnt mich persönlich. Da weißt du, da spricht ein stolzer Mensch. Das sind ganz klare Signale. Der Herr redet mit mir, du brauchst mir das nicht sagen. Typisch stolzer Mensch. Da weißt du, er wird über kurz oder lang, wird er zusammenbrechen, wird er tatsächlich zu Fall kommen. Gott möchte aber, dass wir die Krone des Stolzes ablegen und gekrönt werden mit der Krone, oder dass sie ersetzt wird mit der Krone seiner Herrlichkeit. In Jesaja 58, Vers 5 lasen wir, an jenem Tag wird der Herr der Herrscher für den Überrest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz sein. Zur herrlichen Krone. Gott selber möchte unsere Krone sein. Und wie ich schon sagte im Psalm 103, er hat dich und mich gekrönt, als wir zu ihm kamen, mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Stolze Menschen können lange Zeit auch in einer Gemeinde, vor allem wenn nicht die Geistesgaben aktiv sind in einer Gemeinde, können sich sehr schnell dort tummeln oder lange auch oft dort tummeln. Wenn keine Offenbarung durch den Heiligen Geist da ist, dann können sie unterschlüpfen. Dann können sie, weil sie verhalten sich auch ziemlich angemessen, angepasst, religiös, nicht so auffällig. Sie heben genauso die Hände und loben und preisen Gott wie der, der nicht stolz ist. Wenn es sein muss, damit will ich nicht sagen, kommt nicht mehr hier vorne tanzen. Sie tanzen genauso wie die Geistlichen hier tanzen, so tanzen auch die Stolzen und Hochmütigen, Arroganten mit und zeigen, ihr seht doch, wir sind voll mit in der Gemeinde. Sie versuchen unterzuschlüpfen, oder Judas bezeichnet es so, sie sind in allen Gemeindeaktivitäten dabei, sagt Judas. Sie nehmen teil an den Festessen der Gemeinde, an den Feiern der Gemeinde. Sie finden das spitze, überall dabei zu sein. Aber Judas sagt, ihr Ende ist der Tod. Ihr Ende ist die Finsternis, die für sie bereitet worden ist. Warum ist Gott, oder warum begegnet Gott so sehr oder stellt sich persönlich dem Stolzen entgegen? Du musst es zurückschauen. Luzifer, Satan, er war der schönste Engel im Universum. Er war der, der für die Musik, für Lobpreis und alles zuständig war. Es heißt, seine Kleidung war die schönste Kleidung. Keiner war so schön gekleidet wie er. Bis Unrecht an dir gefunden wurde. Und dann zeigt die Bibel uns, was sein Unrecht war. Eines Tages sagt er, ich bin eigentlich direkt unter Gott, aber besser wäre, ich wäre Gott. Und er geht her und er will Gott stürzen. Erstmal fängt er an, in dieser Engelwelt Gottes ein Drittel der Engel Gottes zu überzeugen, dass es besser wäre mit ihm als Gott, mit ihm als Anführer. Und ein Drittel der Engel glauben das, ein Drittel der Engel folgen ihm, ein Drittel der Engel wenden sich mit Luzifer zusammen gegen Gott und versuchen ihn zu stürzen. Und dann wird ja Satan gestürzt von Gott, als er auf den Götterberg kommt und sagt so, jetzt werden wir vom Regierungssitz im Universum, werden wir Gott stürzen und ich werde mich draufsetzen, sagt Satan. Da hat Gott gesagt, jetzt ist genug. Und Gott schleudert ihn auf die Erde. Wir wissen nicht, wie lange das her ist. Auf jeden Fall schlagartig, ich habe ja mal ausführlich diese Thematik behandelt, schlagartig wurde die Erde in Finsternis gestürzt. Also dieses Ereignis, wir wissen nicht, wie lange es zurück ist, wie viele Milliarden Jahre es sind. Auf jeden Fall, damals, als die Erde in Finsternis versank und plötzlich schockgefroren wurde, man hat ja zum Beispiel in Sibirien und im Eis und so, man hat diese Mammuts gefunden und die im Gras, als man sie aus dem Eis holte, die hatten im Maul hatten sie frisches Gras. Das heißt, die waren gerade noch am Fressen und dann wurden sie schockgefroren. Das war an dem Tag, als Luzifer stürzte, sagt die Bibel. Dann hat Gott gesagt, mein Licht verschwindet vor der Erde, die Erde war in Finsternis, Eiszeit brach über der Erde an. Das war in der Zeit, diese Zeit, als es die Dinosaurier gab und diese ganzen Urviecher gab, wo wir heute die Knochen ausbuddeln. Und wie lange diese Erde so vor sich hin taumelte, hindümpelte oder vor sich hin, ich hätte fast gesagt gammelte, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, dass die Wissenschaftler recht haben mit Milliarden, weil alles, was die Wissenschaftler haben, sind unbewiesene Behauptungen. Und man hat es passend gemacht. Aber ich glaube schon, dass die Erde sehr, sehr alt ist. Weil die Schrift sagt in 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde wurde, bei uns steht leider in der Bibel, war Tohu Wabohu. Aber im Hebräischen heißt es, die Erde wurde Tohu Wabohu. Und dann kam, dritter Vers, dann kam die Zeit, wo der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, vibrierte, brütete. Und dann wurde die Erde wiederhergestellt. Das ist da, als diese Ära begann mit Adam und Eva. Was vorher alles auf der Erde war, die Bibel sagt es uns nicht. Es gibt kleine Anhaltspunkte, woraus man vielleicht Dinge schließen könnte. Aber die Bibel sagt, eine Lehrthese kannst du nur bringen auf etwas, was zwei oder drei Zeugen der Schrift auch ist. Und okay, auf jeden Fall, als Gott zur Zeit Adams, so nenne ich sie jetzt mal, die Erde wiederherstellte, dann heißt es, das Erste, was Gott am ersten Tag macht, er sagt, Licht sei, richtig? Es werde Licht, im Hebräischen Licht sei. Und dann wurde es Licht. Aber erst am dritten oder vierten Tag schafft er Sonne, Mond und Sterne. Und inzwischen war auf der Erde schon allerlei wieder gewachsen. So, nur damit, aber als Luzifer gestürzt wurde, da entzog Gott sein Licht. Gott ist Licht, er entzog der Erde sein Licht. Und wir wissen ja, was die Offenbarung sagt. Es wird einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Interessanterweise sagt die Offenbarung am Schluss, auf dieser neuen Erde, da wird es keine Sonne und keinen Mond mehr geben. Es ist nicht mehr nötig, heißt es, weil Gott selber ist ihr Licht. Da gibt es keine Sonne und keinen Mond mehr. So, Luzifer erhob sich gegen Gott und sagte, ich will Gott stürzen. Er war stolz, er war hochmütig. Und Gott stürzte ihn. Stolz zu sein, hochmütig zu sein, arrogant zu sein, bedeutet, sich mit Satan zu identifizieren. Es bedeutet, sich eins zu machen mit seinem Gedankengut, mit seinen Verhaltensweisen, mit seiner Art zu leben. Stolz und Hochmut ist immer eine Art zu leben, die gegen Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, gegen seine ganze Gunst geht. Ich will herrschen. Und ihr könnt das glauben, niemand könnte jetzt plötzlich in diese Gemeinde kommen und sagen, hallo, Herbert, setz dich und ihr alle haltet jetzt auch die Klappe, ich bin jetzt hier der neue Chef. Dann würdet ihr sagen, naja, da hat jemand einen ganz schön religiösen Geist und ihr würdet ihn gleich doch wahrscheinlich zum Ausgang führen oder wie auch immer. Ihr würdet sagen, nee, so geht das nicht. So arbeitet der Feind auch nicht. Die Bibel zeigt, dass der Feind anfängt, einen Menschen zu durchwohnen. Da ein bisschen Arroganz, da ein bisschen Hochmut, da ein bisschen Stolz. Er schiebt Dinge so in die Gedanken rein und ein Mensch fängt an, diese Gedanken zu leben. Das ist dasselbe, was Jesus sagt. Wenn ein Mensch von Dämonen befreit worden ist und dann durchwandert dieser Geist dürre Stätten, er sucht Ruhe, eigentlich einen Ort, einen Platz, wo er wieder einschlüpfen könnte, einen anderen Menschen, der dieser Art Mensch entspricht, aus dem er verjagt wurde. Er sucht so einen Menschen und er findet ihn nicht. Er findet keinen, der bereit ist, einen Dämon zu beherbergen. Er kann keinen überführen, überzeugen oder dahin bringen, dass er ihn besetzen könnte. Weil Dämonen können Menschen nicht einfach besetzen, auch nicht Ungläubige. Sie können sie beherrschen in ihre Gedanken Einfluss nehmen und sie zu gewissen Dingen bringen und sie zu gewissen Dingen treiben. Aber so, Jesus sagt, der böse Geist kommt zurück. Dann holt er sieben andere Geister und dann fangen sie an, diesen Menschen zu durchwohnen. Da ein schlechter Gedanke, da Bitterkeit, da Unvergebenheit, da Unreinheit. Einfach so Stück um Stück. Und schließlich bereiten sie in der Gedankenwelt diesen Menschen so vor, dass sie ihn beherrschen können. Und sogar letztlich ihn besetzen können und wieder bei ihm Wohnung machen. Und Jesus sagt, das Haus ist zwar geschmückt, es ist leer, es ist gereinigt, Aber es ist leer. Da ist kein Jesus drin. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann sollten wir auch unseren Jesus bei uns halten und sagen, ich will mit dir leben, Herr, und zwar für alle Ewigkeit, und zwar gemäß dem, wie du es möchtest. Gott ist absolut demütig, er ist nicht hochmütig, er ist nicht stolz, er ist nicht arrogant. Das sind Dinge, die Menschen zerstören, Familien zerstören, Gesellschaften zerstören. Stolz spiegelt sich manches nicht nur wieder im Leben von Einzelpersonen, manches Mal Städte, ganze Regionen. Wenn wir allein in unserer Stadt, in der wir leben, denken, sie rühmt sich. Sie hat nicht nur auf ihrem Schild am Eingang ihrer Tore Darmstadt stehen, sondern Wissenschaftsstadt Darmstadt. Wir sind was Besonderes. Darmstadt ist stolz. Eigentlich sind Darmstädter ein stolzes Volk. Und sie brauchen Demut, sie brauchen Gnade, um wiederhergestellt zu werden. Wissenschaftsstadt Darmstadt. Wir sind diejenigen. Also es geht manches Mal über ganze Nationen, über ganze Länder. Also ich habe, was ich gerne mache, wenn ich im Urlaub bin oder einfach mal unterwegs bin, ich beobachte sehr gerne, wenn ich gewisse Gebiete verlasse. Du merkst, im Urlaub, ich bin zum Beispiel, waren wir in einem Gebiet, dort haben wir gewohnt. Und es war sehr angenehm, mit den Leuten dort zu sein. Wenn du in ein Restaurant kamst, die Leute waren höflich, sie waren freundlich, gastfreundlich. Und wir sind dann ein Stück weitergefahren, weil wir, Marita und ich, wir sind nicht so Leute, die einfach irgendwo da im Sand liegen und dann, sage ich mal, den Bauchnabel grillen, sondern auch Sonne, aber auch, man will ja etwas vom Land sehen, also so geht es uns zumindest. Und dann sind wir, so manchmal verschiedene Gebiete, Bezirke durchfahren. Und ich erinnere mich noch, wir kamen aus diesem Gebiet, in dem, egal wo du warst, die Menschen freundlich waren. Aber als du diese Grenze dieses Bundeslandes, sage ich jetzt mal, als du sie überquertest, auf einmal veränderte sich das Klima. Ich konnte es dir gar nicht, ich wusste es gar nicht, ich spürte nur, es ist was anderes. Und dann sind wir, wenn wir Menschen nach dem Weg fragten, und ich spreche ja nun mal Spanisch, wenn ich wo im anderen Bundesland die Leute nach dem Weg fragte, oh, freundlich, oh, bla bla bla, und bla bla bla, und da geht's lang und so weiter. Als du in dieses Gebiet kamst, da. Oder wir kamen ins Restaurant, wir wollten was essen, der Kellner schaut uns an, was willst du? Kennt ihr hier, auf Spanisch, es war nicht jetzt ein Ausland, was willst du? Also Unhöflichkeit und so. Und als wir dieses Gebiet wieder verließen und in das nächste Gebiet kamen, waren die Menschen wieder anders. Und von der Bibel her weiß ich, dass ja über gewisse Gebiete auch gewisse Geister, dämonische Kräfte herrschen und ihr Unwesen treiben. Das so nebenbei. So, also Satan möchte gerne herrschen. Er möchte aber auch in der Gemeinde herrschen. Er möchte Gemeinde Gottes zerstören. Als du und ich zu Jesus kamen, dann wurden wir gekrönt mit dem Herrn persönlich. Und wir wurden gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und der Teufel sagt, das stinkt mir. Ich will, dass dieser Mann, diese Frau wieder meine Krone trägt. Die Krone des Stolzes, der Arroganz, des Hochmutes. Ich will, dass dieser Mensch wieder meine Krone trägt. Und dann wird er versuchen, diesen Menschen dahin zu bringen, dass er tatsächlich wieder sich vom Herrn löst. Und das geschieht meistens etappenweise, stückweise. In der Regel beginnt es damit, dass Leute sagen, ja, man muss ja nicht immer in einen Gottesdienst gehen. Das ist aber schon stolz. Da weißt du, dass jemand schon stolz und hochmütig ist, weil der Herr sagt in seinem Wort, versäumt nicht die Versammlungen, richtig? Das heißt, wenn Gott sagt, es ist gut für dich, in Versammlungen mit den Gläubigen zu sein, es ist gut für dich und es ist wichtig für dich, es ist richtig für dich, dass ihr auch gegenseitig ermahnt werdet. Wenn ein Mensch sagt, ich brauche das nicht, ich kann auch für mich und mit dem Herrn leben, dann weißt du, da ist ein stolzer Mensch. Da ist ein Mensch bereits schon gefangen. Weil er erklärt, im Gegensatz zu Gottes Wort, ich bin schlauer. Gott meint, versäume nicht die Versammlungen. Aber dieser Mensch sagt, da habe ich meine eigene Meinung drüber. Er sagt, obwohl er es nicht so direkt sagt, sagt er, Gott, du hast mir nichts zu sagen. Ich entscheide, was ich will. Das ist Stolz. Hochmut. So funktioniert. Und dann Menschen, sie werden sich demütig verhalten. Sie werden manchmal versuchen, sie Einfluss zu gewinnen. Sehr oft durch Gutes tun. Ich weiß, zum Beispiel, es hat sich mal in einer Gemeinde ein Arzt bekehrt. Und dieser Arzt, der war ja erstmal froh, dass er gerettet war. Aber dann, ihr wisst ja, wie das in Deutschen auch so oft ist, sobald jemand weiße Hose, weißen Kittel anhat, dann, jawohl, Herr Doktor, jawohl, euer Gnaden, nach dem Motto, dann machen wir schon unsere Verbeugungen. So, und dieser Mann, der tat einfach nur Gutes. Er war freundlich zu den Gottesdienstbesuchern. Leute, die nicht Geld hatten oder die in Schwierigkeiten waren, er half ihnen auch so. Er kümmerte sich um sie. Und er wurde richtig das Liebkind der Gemeinde. Und er hat durch seine Wohltaten, durch seine Mildtätigkeiten, durch sein Verhalten, seine Art zu den Leuten, hat er Einfluss gewonnen. Er hat im Prinzip Macht gewonnen. Ob es nun von Anfang an so war oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest kam es an den Punkt, dass dieser Doktor meinte, dass da in der Gemeinde eigentlich er zu sagen haben müsste. Und er hatte sich inzwischen durch seine Wohltätigkeiten so eine starke Lobby geschaffen, dass die Gemeinde gespalten wurde. So arbeitet der Feind. Er kommt stückweise, er kommt nicht und sagt, macht hinten seinen Pferdeschwanz raus, zeigt seine polierten Hufe und seine Hörner, sagt, moin, da bin ich. Wie kann ich euch dienen? Nein, nein. Was sagt Jesus? Er kommt als Wolf in einem Schafspelz gekleidet. Gott sieht, wo jemand hochmütig ist. Der Teufel sieht es. Selbst wenn wir uns im Leben der Gemeinde, im Alltag oder im Beruf verhalten als gütig, liebevoll, barmherzig, weil wir vielleicht Einfluss gewinnen wollen, aber wir sind eigentlich infiziert von Stolz, Hochmut und Arroganz, dann ist das in der Welt mit den sichtbaren Augen noch nicht unbedingt sichtbar. Aber die unsichtbare Welt, die sieht es. Der Satan macht dir das Angebot bezüglich Stolz, Arroganz, Hochmut. Er macht dir dieses Angebot und du fängst an zu sagen, ja, ich stimme zu, ich bin nämlich was Besseres, ich bin nicht wie die, ich bin nämlich was Besonderes, ich bin eine ganz besondere Spezies, ich bin etwas anderes. Sie werden es schon noch merken, aber das kann ich ja jetzt noch nicht zeigen. Aber Satan hat gesagt, du bist was Besonderes, du musst auch besonders hervortreten. Und Satan weiß, diese Gedanken, diese Einflüsterungen, diese Anfechtungen, diese Versuchungen, die er dem Menschen gemacht hat, er sieht, ob der Mensch das ablehnt oder ob er sich das anzieht und darüber anfängt nachzudenken und vielleicht auch gewisse Schritte zu unternehmen, diesen Lebensstil zu leben. Das heißt, dieser Mensch hat da schon die Krone ausgetauscht. Er hat nicht die Krone von Demut und Barmherzigkeit und Güte. Er hat nicht mehr den Herrn, sondern Stolz regiert sein Herz, regiert sein Leben. Und Satan sieht diese Krone. Die geistliche Welt sieht die Krone. Gott in der geistlichen Welt sieht die Krone des Stolzen. Wie haben wir gerade gelesen? Er sieht den Hochmütigen von Ferne. Die Krone hat einen anderen Glanz und eine andere Art, wie sie die Krone der Barmherzigkeit hat. Dann gibt es natürlich auch eine ganze Zeit, wo Leute sich auch mitschmücken können. Das ist die Krone, so eine Attrappe. Ja? Ich bin zwar im Inneren vielleicht schon total stolz, überheblich, arrogant, aber nach außen zeige ich allen, wie gütig ich bin, wie milde ich bin, wie freundlich ich bin, was für ein netter Typ ich bin. Ich zeige es allen. Alle sehen, ich habe eine Attrappe aufgesetzt. Du hattest, glaube ich, gestern auch was mit bei euch bei den Lobpreisern. Und Micha hatte so eine goldene Krone da gemacht. Und auf dieser Krone stand ich. Ich. Das Ich steht bei dem Stolzen im Vordergrund. Es geht um mich. Ihr kennt das ja. Erst komme ich, dann kommt wieder lange gar nichts. Dann komme ich. Und dann kommt nochmal ganz, ganz lange nichts. Und dann komme immer ich und ganz am Schluss komme ich auch noch. Also immer ich. Ich, ich, ich. Ich bin derjenige. Gott weiß, dieser Stolz oder wenn einem Wesen Stolz wird uns Stolz erlaubt, das können wir von unserem freien Willen entscheiden, stolz zu sein oder nicht. Ich spreche nicht von Besessenheit. Es kommt in Form von Versuchung, Anfechtung an einen Menschen oder manchmal Erziehung und all die Dinge, die noch mit dabei kommen. So, wir fangen an, stolz zu werden und Gott sagt, Stolz war die Ursache, warum es diesen Riesenknall gegeben hat. Weil dieser stolze Satan mich stürzen wollte. Und Gott weiß, wenn ein Mensch stolz ist, dann wird er seine Umwelt Stück um Stück vergiften, infiltrieren, vergiften und schließlich auch Zerstörung bringen. Und deshalb ist Gott gegen den Stolzen. Der Stolze ist immer gegen Gott. Der Herr sagt ein Wort, der Herr sagt, reiniget euch, ihr Sünder. Und der Stolze, auch im leichten Ansatz, fängt an zu sagen, wir machen ja alle mal Fehler und da müssen wir mal 5 Grad sein lassen. Oder was sagen wir Deutschen gern? Die Kirche müssen wir doch mal im Dorf lassen. Wir sind doch alle irgendwie Sünder und bleiben Sünder. Und so fangen Dinge an und dann geht das so seinen Weg weiter. Gott weiß, als Satan Stolz zuließ und Stolz wurde, Stolz annahm, da kam es zu einem Sturz und da kam es zu diesem Knall, zu diesem Chaos der wunderbaren Schöpfung Gottes. Das Licht war nicht mehr da, wie ich schon am Anfang sagte. Lange Zeit brütete der Heilige Geist auf dem Wasser, bis Gott sich entschied, dann mit Adam wieder Neues herzustellen. Ich möchte mit euch ein paar Verse anschauen, wo die Bibel über Stolz spricht. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Also wenn wir sagen, wir fürchten den Herrn, dann sind wir Feinde des Bösen. Dann wollen wir Böses nicht pflegen, Böses nicht hegen, dann wollen wir tatsächlich in Übereinstimmung mit dem Herrn unser Leben leben. Seid ihr noch mit mir? Die Furcht des Herrn bedeutet das Böse hassen. Und dann kommt Hochmut und Stolz. Jetzt sagt er, was das Böse ist. Hochmut und Stolz und bösen Lebenswandel und einen ränkevollen Mund. Also ein Mund, der hinterhältig redet, der schlecht über andere redet. Das hasse ich. Gott sagt, das sind Dinge, die ich hasse. Gott sagt, wenn jemand stolz ist, ich hasse es. Ich glaube, es steht nirgends in Bezug auf Ehebruch oder dergleichen geschrieben, dass Gott das hasst. Obwohl es ja genau auch so schlimm ist. Aber er sagt, Hochmut, Stolz, böser Lebenswandel, negativ reden, hasse ich. Das hasse ich. Und wenn jemand sagt, alle reden mal blöd daher. Alle reden ja mal auch gegen den anderen. Das ist die Entschuldigung des Stolzen. Das ist die Entschuldigung dessen, wo vielleicht auch im Ansatz schon Stolz erstmal beginnt. Alle machen das ja auch. Ich entschuldige mich und sage, ihr wisst, Schonkost, leichte Kost. Du kannst so bleiben, ich kann so bleiben, wie ich will. Du darfst, du darfst, du darfst. Und Gott sagt, nee, du darfst nicht. Gott sagt, das hasse ich. Weil ich habe dich gekrönt mit Demut, mit Güte, mit Sanftmut, mit Barmherzigkeit. Und ich will nicht, dass du die Krone vom Feind trägst. Denn das wird dich und andere ruinieren. Ich will das nicht. Sprüche 16, 5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Interessant, aber jeder Hochmütige. Da meinst du, ich bin ja nur ein bisschen hochmütig. Dann bist du auch ein Greuel. Ja, ich bin so mittendrin hochmütig. Dann bist du auch ein Greuel. Ja, ich bin sehr hochmütig. Bist du auch ein Greuel. Alles ein Greuel. Der Hochmütige ist dem Herrn ein Greuel. Und jetzt sagt Gott etwas. Die Hand drauf. Die Hand drauf. Ich sag dir, du wirst nicht ungestraft bleiben. Gott sagt, wenn jemand stolz und hochmütig ist, ist mir ein Greuel. Er sagt, gib mir die Hand und jetzt guck mich an. Ich sag dir, das geht nicht ungeschoren davon. Das steht in dem Vers, den ihr dort habt. Gott sagt, ich lasse das nicht durchgehen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist, was alles kaputt gemacht hat. Stolz zerstört Ehen, Beziehungen, Gemeinschaften, Gemeinden. Stolz. Ein Greuel für den ist jeder Hochmütige. Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Mit anderen Worten kann man sagen, wenn wir da nicht handeln und das nicht klären, es wird uns einholen und irgendwann gibt es einen Zusammenbruch. Das ist auch, was der nächste Vers sagt, Vers 18 in Sprüche 16. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Vor dem Verderben in der Anmerkung heißt vor dem Zusammenbruch. Kein Mensch bricht irgendwie mal plötzlich zusammen. Kein Mensch ist auf einmal alle und fertig. Gott sagt, da ist etwas vorangegangen. Vor dem Zusammenbruch kommt Stolz. Stolz, ich muss noch mehr leisten. Wir sprechen von Burnout in der Gesellschaft. Ich muss noch mehr leisten. Ich muss besser sein als alle im Betrieb. Ich muss sogar meinen Chef überholen. Eines Tages will ich seine Position. Ich will Macht. Ich will Erfolg. Und die Bibel sagt, es bleibt nicht ohne Folgen. Irgendwann brichst du zusammen. Die Folge ist Zusammenbruch. Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Der Zusammenbruch kommt. Unausweichlich, habe ich geschrieben. Unausweichlich. Und ich doch würde ich sagen, dieses unausweichlich, was ich hingeschrieben habe, ich würde das jetzt noch wieder nicht aufweichen, aber ich würde sagen, es gibt einen Weg, dem zu entrinnen. Wenn wir entdecken, ich bin da gefangen, ich bin da auf der falschen Spur, ich bin auf dem falschen Weg, ich bin auf dem Weg des Hochmuts und des Stolzes. Und wir sagen, nicht wie Samaria, ich werde mich festigen, ich werde noch mehr Pillen schlucken, damit ich noch aktiver bin. Ich werde noch mehr Fitness betreiben, damit meine Gelenke und alles gut funktionieren. Ich werde noch mehr tun. Ich werde, ja, mein Ziegelhaus ist zusammengebrochen, aber jetzt werde ich mir ein Gebäude aus Quadern bauen. Ich werde mein Leben so befestigen, dass es nicht mehr einstürzen kann. Und das kann dann auch kein Gott mehr einstürzen. Das kann niemand einstürzen. Und Gott sagt, du wirst stürzen. Unausweichlich. Und diesem unausweichlich zu entrinnen, gibt es nur einen Weg, indem wir sagen, was Gott Samaria angeboten hat und Ephraim. Er sagt, ich biete euch Umkehr an. Ich biete euch Gnade an. Ich biete euch Vergebung an. Ich biete euch an, dass ihr von eurem verkehrten Weg umkehren könnt. Das biete ich euch an. Hallo? Das ist Gott. Ich biete das an. Aber Samaria sagt, ich will das nicht. Wir sahen es bei der Titanic da. Unsinkbar. Wir brauchen auch keine Rettungsboote. Wir sind unsinkbar. Der Stolze, wenn er auf seinem Höheflug ankommt, er hält sich für unsinkbar. Er braucht keinen Fallschirm mehr. Er braucht gar nichts mehr. Denn ich bin nicht zu überlisten. Weder die Natur, die menschliche Natur, mein Körper und kein Gott wird mich überlisten. Ich bin der King. Wie war das bei Elvis Presley? Als er an einer Universität eingeladen wurde zu singen und dort in die Aula kam und dann standen in der hinteren Reihe oder mittleren Reihe ein paar Ladies auf und sie entfalteten ein Riesenbanner. Elvis is the King. Elvis unterbrach seinen Gesang und sagte, stopp, nehmt das Ding runter. Jesus is the King. Es gibt nur einen König und niemand sonst. Wenn du und ich König sein wollen, dann stürzen wir den einzigen König, Jesus, vom Thron. Wir müssen uns entscheiden, entweder ist er König oder wir sind König. Aber wir werden nicht König bleiben, denn wir werden stürzen. Gott sei Dank, dass Gott da handelt und eingreift. Er sagt in Sprüche 29, 23, der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn. Der Demütige aber erlangt Ehre. Das ist so, der Teufel verblendet den stolzen und Hochmütigen derart, dass er ihm klar macht, du musst dich profilieren, du musst dich zur Schau stellen, du bist der Mann, du bist der King. Und dann kriegst du Ehre. Und Gott sagt, es stimmt nicht, weil ich das nicht zulasse, ich stürze dich. Aber wenn jemand demütig ist, nicht von sich eingenommen ist, sondern dem Herrn die Ehre gibt, gekrönt ist mit dem Herrn als seine Krone hat, Gott sagt, der kriegt Ehre. Der kriegt Ehre. Die mich ehren, sagt der Herr, die werde ich auch ehren. Die werde ich auch ehren. Okay. Psalm 101, Vers 5. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Gott sagt, das heißt vernichten. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den werde ich nicht dulden. Beachte, wie Gott da so klar ist. Wer stolze Augen, das ist noch nichts, da lebst du noch nichts stolz nach außen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz, das ist noch verborgen. Der Herr sieht das Herz an, er sieht, was da drin ist. Er sieht, welche Krone wir uns aufgesetzt haben. Ein hochmütiges Herz. den werde ich nicht dulden. Ich dulde so etwas nicht bei mir, sagt er. Das dulde ich nicht. Weil es zerstört Beziehungen, es zerstört Gemeinde. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet. Und ich sage euch das auch im Internet. Es gibt so viele Christen in unserem Land. Ja, du bist verletzt worden in deiner Gemeinde. Man hat dir vielleicht Unrecht getan. Vielleicht warst du aber auch der Auslöser dieses Unrechts. Aber wir wollen gar nicht die Schuldfrage suchen. Nur, wenn du jetzt, nachdem du verletzt wurdest, oder du meinst, man hat dir Unrecht getan, wenn du jetzt hergehst und über deine Gemeinde schlecht redest, negativ hinter dem Rücken über sie redest, dann sagt Gott, dann werde ich nicht mit dir sein. Ich kann dann nicht mit dir sein. Er sagt dir ganz klar, wer den Nächsten heimlich, also hintenrum verleumdet, den will ich stumm machen. Den will ich stumm machen. Auch da sage ich immer wieder, auch Menschen, die anderen dienen und sagen, hier, ich habe mir die beste Mühe gegeben, aber die Person redet so negativ hinter meinem Rücken. Ich sage, lass es werden, weil in meiner Bibel steht geschrieben, dass Gott diese Person stumm machen wird. Es kommt der Tag, Gott wird Gnade geben, Gott wird Geduld haben, denn er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, das will er nicht. Aber wenn diese Person mit negativ reden, hinterm Rücken oder wie auch immer nicht aufhört, dann sagt Gott, eines Tages bringe ich dich zum Schweigen. Ich werde dafür sorgen, dass du verstummst. So, weil das zerstört. Es gibt einen schlechten Ruf. Vergib denen, die dir Unrecht getan haben. Vergib ihnen so, wie Christus dir vergeben hat. Wir haben doch alle in unserem Leben Gnade nötig gehabt, nicht wahr? Wir haben alle Vergebung nötig gehabt. Wir brauchten es alle, dass jemand sagte, ich bezahle für dich, ich sterbe für dich, ich gebe mein Leben für dich. Wir haben das alle gebraucht und wir haben das in Anspruch genommen. Jetzt lasst uns zu anderen barmherzig sein, so wie unser Vater uns im Himmel uns gegenüber barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lehrt uns Jesus, unser König, unser Herr. Sprüche 15, 25. Sehr krass. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Ich will mal absehen jetzt vielleicht von dem Gebäude, in dem wir wohnen. Aber der Hochmütige baut um sich ein Konstrukt, ein Gebilde, ein Gebäude, das ihn präsentiert, wo alle denken, wow, was eine Kanone, wow, was ein Typ oder was eine Frau, was ein Mann. Wow, wir haben ein Gebäude um uns gebaut. Gott sagt, wenn du nicht umkehrst, dann komme ich eines Tages und ich zerstöre dieses Gebäude und man sieht, wie nackig du dahinter bist. Man sieht, dass du nichts anhast. Das ist es, was ich ja neulich schon sagte, was Offenbarung sagt, in Offenbarung 3 an die Gemeinde, in dem Sendschreiben, als er sagt, komm und kaufe Augensalbe bei mir, damit du siehst. Ja, kaufe Augensalbe bei mir. Und dann sagt er, die Schande deiner Blöße soll nicht, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Gott sagt, ich bin nicht daran interessiert, dass jemand sieht, wie es hinter der Fassade aussieht. Gott sagt, du bist noch hinter deiner Fassade. Klär das bitte. Kaufe Augensalbe bei mir. Komm zu mir. Kläre diesen Punkt. Denn ich will nicht, dass es öffentlich wird. Ich will nicht, dass du Schaden nimmst. Ich will nicht, dass du zugrunde gehst. Ich will das nicht. Aber wenn es der einzige Weg ist, um dich zur Raison zu bringen, zurückzubringen, dann werde ich diesen Weg wählen, sagt Gott. Ich reiße diese Fassade nieder. Aber ich glaube, das ist das äußerste Mittel, das Gott anwenden würde. Er versucht vorher mit Gnade, mit Güte, mit Erbarmen zu begegnen und immer wieder zu locken. Was sagt er zu Ephraim? Hosea. Er sagt, Ephraim ist von mir abgewichen. Mit Ephraim, sie waren ein sehr starkköpfiges Volk. Immer stolz, immer hoch erhaben. Immer, sie meinten, sie könnten Gott austricksen. Und Gott sagt, diese Sturen, die sagten, wir bauen uns Häuser mit Quadern und uns kann keiner einnehmen. Wir sind uneinnehmbar, unstürzbar. Wenn Gott sagt, er wird unser Haus niederreißen, dann soll er mal kommen. Wir bauen es mit Quadern. Das kriegt er nicht mehr fertig. Sie waren total stolz und haben. Aber wenn du Hosea anschaust, dann siehst du auch, kriegst du einen Einblick in Gottes Herz, wie er mit Ephraim umgeht. Er sagt, ich zog sie mit Seilen der Liebe, um ihnen klarzumachen, wie sehr ich sie mag. Aber sie reagierten nicht darauf. Und dann geht Gott, liest es in Hosea. Dann sagte, ging ich einen Schritt weiter. Dann nahm ich sie einfach auf die Arme. Ich trug sie wie ein Kind. Ich wollte, dass sie nah an meinem Herzen sind. Und manchmal denken Leute in ihrem miserablen Zustand, sie denken, oh, Gottes Güte und Gottes Nähe, die ist so stark. Also ist alles in Ordnung, das Verkehrte, was ich mache. Nein, weißt du, eigentlich ist das ein Alarmzeichen. Gott sagt, es ist so viel Dreck da, deshalb hole ich dich so nah. Vielleicht kann ich dein hartes Herz nochmal erweichen. Ich zog sie an mein Herz, ich trug sie auf die Arme. Aber sie beachteten es nicht. Und dann sagt Gott, und jetzt lass sie hinfahren, Ephraim. Jetzt lass Ephraim hinfahren. Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, sollen sie gehen. Gott gibt sie preis und der Sturz kam. So, aber wir sehen immer, welche Aktionen Gott unternimmt, um den Menschen an sein Herz zu ziehen und ihm Güte und nicht Drohung zu bringen, selbst im Alten Testament. Du magst vielleicht sagen, Herbert, du hast manche Stellen jetzt aus dem Alten Testament gegeben, aber im Neuen Testament, da gibt es doch bestimmt keine Hochmütigen mehr. Die kann es doch gar nicht mehr geben, das ist doch Altes Testament, die Hochmütigen. Vielleicht noch Sprüche 3,34 zum Aufschreiben für dich. Ja, mit den Spöttern treibt er seinen Spott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Dann wollen wir mal schauen, was das zwei Stellen noch aus dem Neuen Testament, Jakobus 4,6. Deshalb spricht er, der Herr, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Jakobus sagt weiter in Vers 5, unterwerft euch nun Gott. Vers 6. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Der Teufel wird uns immer versuchen, auf seine Ebene zu ziehen. Er wird es immer wieder versuchen, uns mit uns einen Vertrag zu schließen. Er sagt, verbinde dich mit mir. Du musst dir nichts gefallen lassen. Du wirst verkannt in deiner Gemeinde. Die sehen alle nicht, dass du zu höherem berufen bist. Die sehen gar nicht, was für ein Ass du bist, wenn die wüssten, was du für ein Ass bist. Und dann kommt der Teufel. Er stellt sich dir nicht so als Teufel vor. Er kommt mit Versuchung und Anfechtung. Aber er macht dir klar, ich bring dich groß raus. Ich erinnere mich an eine liebe Schwester. Sie hat eine wunderbare Stimme gehabt. Also ihr kennt das. Ihr wisst so, wenn manchmal Männer oder Frauen singen und du denkst, das sind die Engel. Wunderschöne Stimme. Und diese Frau, sie sang in der Gemeinde, sie war im Worship-Team. Aber eines Tages, ich weiß gar nicht, wie es zustande kam, kam eine Frau oder eine Person, Mann war es, also wie auch immer, eine Person, kam und sagte zu ihr, du hast so eine wunderbare Stimme. Es ist zu schade, dass du deine Zeit im Worship-Team dieser kleinen Gemeinde verplemperst. Ich kann dich groß rausbringen. Wir bringen einen Song raus und du wirst bekannt werden. Und dann wird man sehen, was in dir steckt, was du für eine tolle Gesangsnummer bist. Und man hat sie gewarnt, man hat gesagt, hey, pass auf, das ist eine Gefahr. Du hast doch einen Ruf, Gottes Gott zu dienen. Ja, und dann kam dies, natürlich werde ich natürlich in der Gemeinde weiter singen. Sie nahm Musikunterricht, Gesangsunterricht, um sich zu perfektionieren. Und sie hatte immer weniger Zeit für die Gemeinde. Zug um Zug wurde es weniger und weniger und weniger. Und eines Tages war sie ganz weg von der Gemeinde. Sie war nicht mehr da. Sie war jetzt voll auf diesem Trip. Ich werde groß rauskommen. Weißt du, was geschah? Gar nichts. Ihr Leben ging kaputt. Es hat fast ihre Familie zerstört. Sie ist niemals groß rausgekommen. Es ist nie ein Song rausgekommen. Aber ihr geistliches Leben wurde zerstört. Was sagte ich am Anfang? Der Stolze, der Hochmütige, er geht ein Bündnis mit dem Tod ein. Er geht ein Bündnis mit dem Tod ein. Der Teufel kommt nicht zu einem, der Teufel wird nicht zu einem, der krächzt wie ein Rabe, sagen, ich bring dich musikalisch groß raus. Er wird dir wahrscheinlich sagen, du bist der schönste Rabe, den es gibt. Keine Ahnung, aber er wird schon Dreck finden. Er wird dich beobachten, er wird dich anschauen, worauf du anspringst, was bei dir Klick macht, wo er seinen Mausklick setzen kann bei dir. Und dann sagt er, Enter. Enter. Und dann hast du angebissen. Der Feind, er geht und verführt. Er will, dass du bist wie er. Er will, dass du bist, so wie er ist. Und er werft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das heißt mit anderen Worten, weigere dich, stolz zu sein. Und der Teufel haut ab. Du musst für dich eine Entscheidung treffen. Wenn Gott meint, dass ich groß rauskommen soll, dann werde ich groß rauskommen. Wenn Gott meint, ich soll auf der kleinen Bühne den Rest meines Lebens bleiben, wenn mein König Jesus das meint, dann bleibe ich den Rest des Lebens auf dieser kleinen Bühne. Aber mich interessiert nicht, was irgendjemand sagt. Mich interessiert, was sagt mein König. Hallo? Und dann bist du in Sicherheit. Und solche Leute mag der Teufel nicht. Dann haut er ab. Dann haut er ab. Oh, was bin ich als junger Mann gedüst, als junger Prediger, als ich die Bibelschule verlassen habe. Hey, weißt du, mein Terminkalender war immer voll. Ich habe, wenn es irgend möglich war, nichts abgesagt. Und ich bin quer durch Deutschland gedüst, habe dort ein Lehrseminar gehabt, habe dort Unterricht gehabt, habe da Evangelisation gehabt, habe auf der Bibelschule gelehrt. Ich war ständig weg, meine Familie sah mich kaum. Aber weißt du, es war eins klar, was immer war. Du musst da durchgehen. Du musst das durchhalten. Du musst dir einen Namen machen. Du musst bekannt werden. Denn eines Tages sollst du die Stadien füllen. Aber das fängt immer klein an. Deshalb musst du alles hinten anstellen. Eines Tages füllst du die Stadien. Und ich bin gerannt. Ich habe Freitagabend eine Konferenz eröffnet. Freizeitkonferenz. Samstagmorgen flog ich in die Schweiz, hatte im ganzen Hotel, Tag im Hotel ein Seminar, bis in die Nacht hinein, am nächsten Morgen ins Flugzeug zurück nach Deutschland und war um 9:30 zum Gottesdienst in Deutschland wieder. Ich bin gerast wie einer, ja, hinter dem man mit der Route her war, mit dem Stecken her war. Du musst Gott dienen, du musst ihm Ehre geben, du musst bekannt werden. Und eines Tages war es aus. Zusammenbruch. Fertig. Ende. Zusammengebrochen. Mein Mentor, meine geistlichen Leiter haben gesagt, Herbert, du kannst so nicht mehr weitermachen. Wir raten dir, geh raus und erhol dich. Geh aus dem Dienst und erhol dich. Ich war so gescheit und habe das gemacht. Aber andererseits war auch in mir drin, der Dienst hat mich kaputt gemacht, der hat mich so überansprucht, ich werde nie wieder predigen, nie wieder. Ich habe alles, was mit Dienst oder so zu tun hat, nicht Gott, ich habe mit dem Herrn gesprochen, mit dem Herrn Zeit gehabt, ich hatte natürlich auch viel Ärger in mir, manche Wut. Eine Phase gab es von Bitterkeit, wo dann es kam, meine geistlichen Leiter hätten ja besser auf mich aufpassen können, aber denen war ich ja wohl egal, hätten die aufgepasst, dann wäre mir das nicht passiert. Schuldzuweisung. Und ein alter Bruder, ein geistlicher Leiter, dem traf ich mal im Odenwald und er sagt zu mir, Mensch Herbert, und er meint es von Herzen, wie geht es dir, mein Bruder? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe ihm gesagt, ich glaube es nicht wirklich, denn würde es euch interessieren, dann wäre ich nicht gelandet, wo ich jetzt bin. Ich habe ihm bang einen vor den Kopf gehauen. Also mit Worten. Ja, meine Reise war nicht zu Ende, aber Gott riss das Gebäude runter. Er zerstörte dieses selbstgebaute Haus, das er nicht gemacht hatte. Aber er kam auch eines Tages und sagte wieder, Herbert, würdest du bitte kommen und neu anfangen? Und so sind wir heute hier. So sind wir heute hier. Aber ich kann dir etwas sagen. Stolz, Überheblichkeit. Weiß die Welt denn nicht? Wissen die denn alle nicht? dass wenn es mich nicht gäbe, dass das Reich Gottes in Deutschland untergehen würde? Die Christen müssen doch verstehen, wenn sie am Herberts Wesen muss die Gemeinde genesen. Versteht das denn keiner? Verstehst du? Der Teufel kann dich total verblenden. Ich habe jetzt übertrieben. Aber so agiert er. Du tust für Gott. Mach noch mehr für Gott. Mach noch dieses. Ich brauche keinen Rat. Der Herr leitet mich persönlich. Das ist der Stolze, der Hochmütige. Und später gingen mir die Augen auf. Manch einer meiner Freunde hatte gesagt, Herbert, du musst langsamer treten, du musst stoppen. Herbert, du kannst nicht so weiter rennen. Weißt du, was ich gesagt habe? Die schickt der Teufel, der will mich nur aufhalten. Die schickt der Teufel, die wollen mich nur aufhalten. Die wollen mich nur bremsen. Aber die Bibel sagt, wenn wir nicht mehr den Rat der Brüder und Schwestern annehmen, dann sind wir in großer Gefahr, denn Pläne kommen durch Beratung zustande. Hallo? Wir brauchen den anderen. Wir brauchen ihn. Und Gott sagt im Neuen Testament, unterwerft euch Gott. Gott widersteht den Hochmütigen, Demütigen, aber gibt der Gnade. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Mit anderen, weigere dich, stolz zu sein. Dann sagt der Teufel, gut, da kann ich jetzt bei dem nichts machen. Weigere dich, dich aufs Podest heben zu lassen. Weigere dich. Ich, aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Hallo. Wir wollen Gott dienen. Ich will nicht, dass auf einem Podest stehen. Es genügt uns und es sollte uns genügen und es muss uns immer genügen, dass Jesus auf dem Podest steht. Jesus ist die Mitte. Hallo. Letzter Vers. Petrus greift das auch nochmal auf. 1. Petrus 5, Verse 5 bis 6. Ebenso ihr Jüngeren. Oh, es ist tragisch heute. Jüngere wollen sich oft von Älteren gar nichts mehr sagen lassen. Das ist, geht durch die ganze Struktur durch. Man gehorcht den Eltern nicht mehr. Ich glaube, dass es so viele psychisch Kranke gibt und sonstige geschädigte Menschen gibt, ist ganz einfach daher, weil man seine Eltern nicht achtet als Kinder. Weil die Bibel sagt eindeutig, dass es das erste Gebot, das Verheißung hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Damit du lange lebst. Und Leute haben heute ein verkrüppeltes Leben, ein armes Leben, ein krankes Leben. Und ich glaube, eine der Hauptursachen ist mit daran, wir brauchen nicht mehr den Rat der Eltern. Wir müssen sie nicht respektieren. Wir müssen nicht auch nicht mehr die Eltern, ich sag mal jetzt Väter und Mütter in der Gemeinde, die uns gut vorstehen und die uns bei dem Herrn halten. Nein, ich muss auf die nicht hören. Und unser Leben, wenn wir das nicht wollen, wenn wir uns weigern, einfach da zu hören, geht immer den Bach runter. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Das ist gut für eine Gemeinde. Ziehe Demut an. So wie diese Jacke. Wenn du sagst heute, ich habe keine Demut angezogen und auch nicht, die Bibel sagt, zieh doch an Barmherzigkeit, dann ist heute der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, das ziehe ich jetzt an. Ich ziehe heute Demut an. Ich ziehe heute Barmherzigkeit an. Ich ziehe auch an den Mantel der Gnade. Ich ziehe ihn an. Und werde so, wie der Herr mich gekleidet hat, mit Demut, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mich gekrönt auch hat, so will ich auch meinen Brüdern und Schwestern begegnen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Da steht Kairos zum richtigen Zeitpunkt, nicht Chronos, also Zeitabschnitte, sondern dass er euch erhöhe zur rechten Zeitpunkt. Mit anderen Worten sagt er hier, der Herr sorgt für den Glaubenden. Der Herr sorgt für dich. Wenn du und ich mit Gott leben und unter Gott leben und ihm dienen wollen und ihn an den ersten Platz unseres Lebens haben, glaub mir, Gott wird nie zu spät kommen, um uns an den Punkt zu bringen oder zu haben, wo er uns haben möchte. Aber wir müssen uns dem Herrn hingeben, weil er ist unser Schutz, unsere Burg. Der Herr sorgt für den Glaubenden. Noch einmal zurück. Wenn wir im Beruf sind, auch da solltest du nicht mit den Kollegen und Kolleginnen stolz, hochmütig, arrogant sein. Du und ich, wir sind ein Brief Christi, gelesen von allen Menschen. Eure Milde lasst kund werden allen Menschen. Dein ungläubiger Chef ist ein Mensch. Dein ungläubiger Ehepartner ist ein Mensch. Lass deine Milde alle spüren, alle kennenlernen. Zeige ihnen, dass du durch Christus ein anderer Mensch geworden bist. Dass du wirklich die Krone der Gnade und Barmherzigkeit auf deinem Haupt hast, dass du selber, der Herr sagt, ich selber will bei meinem Volk die Krone auf ihrem Haupt sein. Heute Abend will ich dich fragen, welche Krone hast du auf? Wenn du die Krone des Stolzes aufhast, dann bitte ich dich um deiner selbst willen, gar nicht um meinetwillen oder um der Gemeinde willen. Weil Gott weiß, seine Gemeinde zu schützen, er weiß, mich zu schützen, er weiß, jeden Menschen zu schützen. Ich bitte dich um deinetwillen. Wenn du die verkehrte Krone aufhast, dann setz sie heute ab. Weil wenn wir sie nicht absetzen, kommt der Fall. Und weißt du, wenn Gott uns im Hochmut, im Stolz nicht stürzen würde, weißt du, was das Schlimme wäre? Wir würden verloren gehen. Wir würden voll bis zum Ende mit Satan auf seinem Trip laufen. Auf seinem Weg. Gekrönt mit Stolz, gekrönt mit seiner Krone. Und wir würden verloren gehen. Gott aber will nicht, dass wir verloren gehen. Und Gott sagt, okay, bleibt mir keine andere Wahl. Ich stürze dich. Vielleicht denkst du dann doch nochmal nach. Vielleicht überlegst du dann doch noch, weil ich will dich retten. Dieser Stolz bringt dich in die Hölle. Satan kommt durch seinen Stolz in die Hölle. Wenn wir so diesen Weg des Teufels gehen, dann ist die Finsternis, wie Judas und der 1. Petrus, 2. Petrusbrief und so weiter sagt, die Finsternis ist dann für uns aufgehoben. Das ist nicht der Wille des Herrn. Das ist wirklich nicht der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille Gottes. Und ich sage, wir können immer einen Sturz verhindern, indem wir uns ganz einfach selber demütigen. Demütiget euch unter die Hand Gottes. Herr, ich demütige mich unter deiner Hand. Stolz ist, wenn Gott Dinge sagt, die wir tun sollen. Gott sagt, tut Buße. Und wir tun nicht Buße, dann sind wir stolz. Wenn wir Buße getan und uns bekehrt haben, dann sagt Gott, lass dich aufgrund deines Glaubens durch Untertaufen taufen. Lass dich taufen durch Untertauchen. Ich sage, nee, das brauche ich nicht. Ich akzeptiere meine Babybesprengung. Dann weißt du, dass du stolz bist, dass du gegen Gott bist. Ich sage das ganz mit aller Deutlichkeit. Dann hast du nicht diesen sensiblen Geist Christi. Weil die Bibel sagt, der alte Mensch muss beerdigt werden und nicht nassgespritzt werden. Der muss beerdigt werden. Ganz klar und deutlich. Und die Bibel sagt, dann werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und wir werden in neuen Sprachen reden. Es ist vermessen zu sagen, Gott, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Gott sagt, ich weiß, dass du das brauchst. Du sollst in neuen Sprachen reden, damit du auferbaut wirst, gestärkt wirst und dass du den Gaben dienen kannst. Ich will, dass du in neuen Sprachen redest. Gott, ich brauche das nicht. Das heißt, wir sind stolz, wir sind überheblich. Wir meinen, wir wissen es besser als Gott. Ich finde es manchmal schade, wenn wir auch Christen aus verschiedenen Gemeinschaften zusammenkommen. Man sagt immer ja, Charismatiker und Pfingstler, aus Liebe zu den anderen sollten sie in solchen Gemeinschaften nicht in Sprachen beten. Dann möchte ich doch mal fragen, wann fängt man an, vielleicht uns zu lieben? Und sagt, aus Liebe zu den Pfingstlern und Charismatikern, sie sollen in dieser Gemeinschaft auch in Sprachen beten. Warum soll die Liebe immer nur einseitig sein? Verstehst du, was ich meine? Es ist beidseitig. Und dann haben wir manchmal öde, todbringende Gebete, wo Gott in der Zeit sein Mittagsschläfchen halten kann. Aber er schläft und schlummert nicht, sagt die Bibel. Vielleicht hat er ja himmlischen Oropax, ich weiß es nicht. Also wie auch immer, Leute, nimm die richtige Krone heute. Und ich lade dich ein, heute Abend, diese Krone des Stolzes, wenn du sagst, das ist bei mir so, sie abzusetzen, tritt drauf, sag es, Schluss damit. Und Herr, ich empfange von dir, dich als Krone und die Krone von Gnade und Barmherzigkeit. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Hallo? Nichts habe ich. Wenn wir sind ohne Gottes Gnade nicht mal in der Lage, richtig zu predigen oder eine Hauszelle zu leiten, sonst was. Ja, wir können irgendwas tun, wir können irgendwas machen. Aber ich bin mir der Gnade Gottes so bewusst, ich brauche dich bei allem, was ich tue. Wenn ich dich nicht habe, wenn ich nicht weiß, dass du da bist, auch auf diesen Tag hin, Ich habe gesagt, es ist ein Thema, das vielleicht für manche angriffig sein kann. Und ich habe gesagt, Herr, wie kann ich es präsentieren? Wie kann ich das, was du heute sagen möchtest, präsentieren? Und in mir war so, ich bin in der Lage, das, was du mir gegeben hast, heute Abend total zu vermasseln. Ich bin in der Lage, es so rüberzubringen, dass es nichts bewirkt. Und ich habe gesagt, während der Zeit des Lobpreises hier vorne, ich habe gesagt, Herr, ich brauche dich so sehr, sonst weiß ich nicht, wie es wird. Und der Heilige Geist sagte so klar und deutlich, Herbert, ich übernehme. Und weißt du, das ist für mich beruhigend. Ich konnte da aufstehen, konnte hierher gehen und ich hörte noch die Stimme. Ich übernehme. Herbert, ich übernehme. Und ich, Heiliger Geist, ich übergebe wieder. Er wirkt. Aber du musst heute eine Entscheidung treffen, welche Krone du hast. Wir haben immer eine Krone. Entweder Attrappe, Krone des Stolzes oder Krone von Gnade und Barmherzigkeit. Welche Krone, mit welcher Krone du heute rausgehst, das entscheidest du. Halleluja. Und ich bete, Herr, dass wir uns nirgends eins machen mit dem Teufel, sondern dass wir wirklich diese Krone des Stolzes heute niederwerfen und dem Teufel ganz klar machen, ich weigere mich, ein stolzer, hochmütiger, arroganter Mensch zu sein. Ich weigere mich. Ich weigere mich, ein Mensch zu sein, der Unvergebenheit lebt, in Bitterkeit lebt. Denn durch mein Leben in Unvergebenheit und Bitterkeit erkläre ich, Gott, du hast nicht recht. Denn du sagst, dann kriegen die Folterknechte Raum. Und wir erlauben uns bitter, Herr, und verletzt zu leben, weil wir meinen, der Teufel kann uns nichts. Und du sagst, er kann. Vergib uns, Herr, wo wir so in so vielen Bereichen einfach da, ja, klüger, das heißt stolzer, stolz sind, klüger als du. Wir wollen uns dir hingeben, wir geben uns dir hin. Wenn wir jetzt gleich in die Zeit auch des Anbetens in die Gegenwart Gottes gehen, dann bete ich dich, drei Dinge für dich einfach zu tun. Ich werde das nicht gemeinsam tun, das soll heute jeder selber für sich entscheiden. Erkläre drei Schritte. Erstens, ich tue Buße. Das heißt, ich sage, Herr, vergib mir. Vergib mir, dass ich so stolz war. Vergib mir. Es tut mir leid. Wasch mich in deinem Blut. Reinige mich. Dann als zweites, ich entsage. Ich entsage dem, der Sünde und dem Geist von Stolz. Dahinter steckt ein ganz knallharter Geist, der Menschen zerstören will. Ich entsage dir, du Geist des Stolzes. Ich entsage, ich habe mit dir nichts zu tun. Ich entsage dem. 2. Korinther 4, 2 sagt, wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Und wir wandeln nicht mehr in Täuschung. Die Bibel sagt, wir entsagen Dingen. Wir haben ihn entsagt. Nein, damit habe ich nichts mehr zu tun. Drittens, ich breche. Du kannst sagen, und ich breche, Teufel, wo ich mit dir übereingekommen bin. Oder du kannst auch mit dem Herrn sagen, Herr, da wo ich mit dem Teufel übereingekommen bin, das breche ich heute in Jesu Namen. Das breche ich heute in Jesu Namen. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Und gehst du in Freiheit. Hallo? Gehst du in Freiheit. Dann habe ich noch eine Nachricht für dich. Auch wenn du in Freiheit gehst, irgendwann wird der Teufel kommen und gucken, ob er dich doch mal wieder andocken kann. Ja? Soll ich dich doch nicht groß rausbringen? Und ich kann dir sagen, als die Versuchungen sind so stark gewesen. Auch als wir die Gemeinde neu anfingen, dann kam, und es war eine Krone, ständig war Betrieb. Und es sprach sich ganz schnell in Deutschland wieder rum. Und dann kam Einladung, Herbert, komm, predige bei uns, komm, mach bei uns. Und ich habe gesagt, gut, vielleicht Gott willst du was weiterbringen in andere Bereiche. Aber ich habe gesagt, ich kann mich so irren. Und ich habe mich damals entschieden, dass ich die Einladung nicht annehme, es sei denn, mein Gemeindeleitungsteam sagt, wir sehen das genauso, wir haben Frieden darin. Das ist ein ungeheurer Schutz. So, wenn also Einladungen kamen, dann haben wir uns im Team getroffen und gesagt, ich habe da und da Einladung. Mein Team kannte natürlich die Leute nicht oder die Gemeinden zum großen Teil nicht. Und wir haben einfach nur gebetet. Und dann haben wir gehört, was für ein Zeugnis hat mein Bruder, mit dem ich Gott diene, was für ein Zeugnis hat er im Herzen. Und dann hatten wir einstimmig das Zeugnis, nimm die Termine nicht an. Und ich habe über Jahre über Jahre keinen einzigen Termin angenommen. Obwohl es doch immer wieder verlockend ist. Muss es ja. Es war, er weiß, ich habe dann einen Punkt getroffen. Und dann hat Gott nach ein paar Jahren gesagt, Herbert, ich will, dass du eine Entscheidung triffst, aber das überlasse ich dir. Du kannst durch die Welt reisen und du kannst überall dienen, aber du kannst ganz einfach nur hier im Verborgenen Leute trainieren und ausbilden. Du kannst eine Bibelschule anfangen, wie wir es ja dann auch gemacht haben. Das kannst du machen. Das wäre mein Vorschlag für dich. Das ist, was ich denke, was du tun solltest. Und ich muss sagen, ich sprach damals mit einem Freund, sagte, weißt du, wir waren gerade auf einer Konferenz zusammen. Ich sage, weißt du, das hat Gott zu mir gesagt. Ich sage, wie geht's dir? Ich sage, Gott hat gerade mich gefragt, willst du reisen? Ich kann dich nicht hindern. Würde ich dich laufen lassen nach dem Motto? Oder willst du ganz einfach im Verborgenen arbeiten? Tja, sagte, das ist eine Herausforderung. Da muss man eine Entscheidung treffen, nicht wahr? Ich sagte, ja. Aber ich habe dann, ich glaube, es waren 2-3 Tage. Ich habe das gecheckt von allen Seiten, ob es doch Gott wirklich ist. Aber ich habe damals entschieden, habe gesagt, ja, Herr, ich werde im Verborgenen anfangen zu arbeiten und dort Leute begleiten, dort Leute trainieren. Und wie es weitergeht, was in Zukunft wird, das entscheidest du und nicht ich. Und verstehst du, dann bist du in Sicherheit. Du bist in einem ruhigen Fahrwasser. Ja? Wir brauchen uns nicht zu profilieren, weil die Bibel sagt, wer Gott ehrt, den wird er ehren. Wir brauchen nicht, unsere Ehre aufzupuschen. Das brauchen wir nicht. Ich sage dem Herrn, vergib mir, entsage diesen Dingen, ich wende mich davon ab, ich breche damit, ich habe damit nichts mehr zu tun und ich empfange heute ganz neu die Krone von Gnade und Barmherzigkeit. Du, Herr, sollst meine Krone sein. Ich finde das so stark, als ich das las in Jesaja 28,5. Ich will meinem Volk eine Krone sein. Weißt du, wenn du Jesus auf deinem Haupt als Krone hast, ist doch das Tollste, was dir passieren kann, oder? Jesus als Krone auf dem Haupt. Ich finde das stark. Ich mag das. I like it. Ich mag es. Jesus als Krone auf meinem Haupt. Halleluja. Okay, ihr Lobpreiser, geht auf die Bühne und lasst uns Gott beten. Und ich lade dich ein. Ich will kein Kollektivgebet machen. Ich will, dass du es entscheidest. Und ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen und zu sagen, ja, Krone von Stolz, die lege ich heute ab. Und ich empfange die Krone von Gnade und Barmherzigkeit. Du sollst das entscheiden. Und wenn du Hilfe brauchst, ich bin da, meine Mitarbeiter sind da, wir stehen dir gerne zur Seite. Oh, Halleluja. Ich bin ja so froh, Herr, dass es dich gibt.